Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck.
Servus beieinander, hier ist wieder Vergelt's Gott mit Wolfgang Krebs und
Pfarrer Josef Feck.
Das hat er schön gesagt. Und ich sage ein herzliches Frohe Ostern.
Frohe Ostern?
Darf man das jetzt überhaupt noch sagen?
Was?
Naja, jetzt mitten im April, frohe Ostern. Das ist also, wenn jetzt nicht, also ist ja Ostern, ist 2 Wochen her.
Ja, natürlich, wir sind mittendrin.
In der österlichen Freude.
Wir sind mitten in der österlichen Freude. Bis Pfingsten. 50
Tage
lang.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Was, 50 Tage lang?
Ja.
Jetzt haben wir 40 Tage lang gefastet, 50 Tage lang Ostern und Pfingsten geht dann bis Weihnachten.
Man muss immer mehr feiern, als man fastet.
Das ist cool.
Das ist katholisch.
Immer diese barocken katholischen Vorstellungen, aber kein Wunder. In deiner Kirche in Rottenbuch ist es ja auch so, dass alles sehr, sehr barock, na, Rokoko sagst du.
Rokoko, ja.
Rokoko, ja, das ist ja diese eher kürzere Phase. Barock kennt man ja immer mehr, gell, als Barock. Barokoko.
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, das ist ja auch kein
Architektenpodcast. Aber mir fällt gerade ein, 40, weil du 40 Tage sagst, 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt. Also die 40 spielt schon nochmal eine Rolle.
Ui.
Die 40 taucht nochmal auf. Und dann nochmal 10 Tage, dann ist Pfingsten. Also 50 Tage feiern wir wirklich Ostern. Also wir sind noch mittendrin.
Ich weiß noch, warum ich gern Berufsschullehrer geworden wäre. Und das ist nichts geworden. Und zwar deswegen, weil nach den Osterferien nur noch 6 Wochen waren bis zu den Pfingstferien und dann nur noch 6 Wochen bis zu den Sommerferien. Also das ist eigentlich der katholischen Kirche zu verdanken
und ja, ganzen eigentlich Feiertagen. Ja, unbedingt. Ja. Weil ich darum verstehe ja nicht das mit dem Tanzverbot zum Beispiel am Karfreitag, dass sich die Leute aufführen, weil sie sind ja froh, dass sie freie Tage geschenkt kriegen. Dann verzichte ich da einmal aufs Tanzen am
Ja, das finde ich eigentlich auch eine seltsame Diskussion. Also ich habe das speziell mit einem meiner Jungs auch gehabt, dieses Thema. Und denke mir so, das ganze Jahr kannst du tanzen und letzten Endes ist ja diese Beruhigung am Karfreitag ja auch irgendwas, wo man einfach mal wieder so richtig runterkommt. Das schadet ja auch nicht in dieser hektischen Zeit, oder? Ich war ja das mal im Karfreitagsgottesdienst und zwar bei meinem...
Bei mir?
Bei dir, genau. Beim Josef. Du, und da ist mir aufgefallen, ich war ja schon lange nicht mehr, das habe ich ja dann hinlänglich immer wieder auch schon zum Besten gegeben. Und jetzt, nachdem ich ja letztes Jahr im September wieder eingetreten bin in die katholische Kirche, haben wir gedacht, jetzt feierst du mal wieder alles mit. Und prompt habe ich die Fußwaschung schon wieder versäumt. Das wäre nämlich auch ein schöner Gottesdienst gewesen, da war leider nicht Termin. Aber am Karfreitag war ich bei dir und da ist mir gleich am Anfang was aufgefallen, was ich im Übrigen schon auf Instagram gesehen habe, nämlich die Diözese hat ein Bild veröffentlicht, dass am Karfreitagsgottesdienst der so beginnt, dass der Pfarrer erstmal hereinkommt und alle Geistlichen am Boden liegen.
Richtig, genau.
Und dann habe ich das Bild gesehen und es hat mich ein bisschen erinnert an die Priesterweihe, wobei du ja bei der Priesterweihe was anderes anhattest, aber es ist schon ein erstaunliches Bild, wenn ihr erstmal reinkommt, natürlich schmucklos, ohne Musik, und dann liegt ihr da.
Dann liegen wir da am Boden.
Am Boden.
Das stimmt, ja genau. Das ist die sogenannte Prostratio, also dieses Niederwerfen. Das ist am Karfreitag natürlich eher ein Zeichen der Trauer, weil wir dann um die Todesstunde, also um 3, dann da uns niederwerfen, zu Boden werfen. Aber mich persönlich erinnert das immer total an meine eigene Priesterweihe, weil man nämlich auch im Rahmen der Feierlichkeit des Gottesdienstes bei der Priesterweihe am Boden auch liegt.
Und es liegt ja auch, es gibt ja auch einen besonderen, also ihr liegt ja auch ganz besonders da, gell? Die Hände sind nach vorne verschränkt vor dem Kopf irgendwie. Man liegt da schon, genau, so, dass man das eine Zeit lang aushalten könnte, wenn der Boden vom, also ich meine, das muss doch wahnsinnig kalt sein, ziehst du dir was Spezielles an an dem Moment, weil der Steinboden ist ja richtig kalt. Und neben dir war ja dein Kirchenpfleger, der Herr Bögle, der auch da gelegen ist, und dann noch jemand, also es waren ein paar, die jetzt gar nicht zur Priesterweihe geweiht sind, aber du bist ja natürlich dann schon was Herausragendes, weil du da erinnert wirst an deine Priesterweihe. Was für Gedanken gehen einem da durch den Kopf, oder?
Ja, das ist schwer zu sagen in diesem Moment, weil du liegst erstmal da, Hände vom Kopf, und ich spüre dann den kalten Boden. Also du merkst dann richtig, wie dann so die kalte Luft vom Boden herkommt und dieser harte Stein, auf dem man da liegt, das ist schon, einfach ein besonderes Feeling. Und ja, wann liegt man schon am Boden? Also das mache ich ja sonst ganz ja nicht. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr eigenartig irgendwie, da zu liegen. Und in dem Moment ist ganz komisch, eigentlich aktiv denken tue ich da gar nichts. Also einerseits ist der Kopf total leer und frei irgendwo, also es ist ein schönes Gefühl, weil in dem Moment ist irgendwie einfach Leere da. Und doch gibt es dann immer wieder so Blitzlichter, die mir an meine Priesterweihe erinnern.
Und bei der Priesterweihe, was war da
wo anders? Wo man genau so liegt. Bei der Priesterweihe ist anders, dass währenddessen die Allerheiligenlitanei gesungen wird. Und da ist der ganze Freisinger Dom, stimmt da nein, diese Allerheiligenlitanei, die dann so über einen hinweg schmettert. Also, kann mich auch noch erinnern, ich liege da am Boden, du kannst nicht mitsingen, wenn du da am Boden liegst bei der Litanei, sondern das rauscht dann so über einen hinweg und das ist wahnsinnig beeindruckend.
Und es ist ja nochmal so, vielleicht auch so, ab dem Moment bist du dann geweihter Priester. Wenn du wieder aufstehst, dann
fängt noch nicht direkt, nein, dann ist erst die Salbung der Hände mit Chrisam und dann die Handauflegung und das Weihegebet durch den Bischof und dann, erst dann ist man
Priester. Das heißt, in dem Moment, wo man am Boden liegt, könnte man, wenn man sich so anders überlegt hätte,
aufstehen und sagen,
ich habe mir es anders überlegt,
auf Wiedersehen. Freunde, ich breche ab.
Aber ich nehme diesen Preis nicht an. Nehme diesen Preis nicht an. Das wird reichen, Minsky zu sagen. Also das wäre denkbar. So, also das heißt, die Allerheiligenlitanei geht da über dich drüber und du merkst einfach dann auch, es ist wahrscheinlich ein besonderer Moment. Es ist so das Auge des Wirbelsturms oder so irgendwie so. Das ist so ein besonderer Ruhemoment vielleicht auch.
Ja,
so.
Das ist tatsächlich ein absoluter Ruhemoment. Ein Ruhepol in sehr aufgewühlten Zeiten. Und sowohl die Priesterweihe ist natürlich was sehr Aufgewühltes innerlich, aber auch der Karfreitagsgottesdienst. Also das nimmt mich immer ja total mit. Also
allerdings, ich habe das auch gemerkt, der Altar, der ja nagelneu ist in Rottenbuch, verwüstet, das Altartuch liegt zerknittert davor, die Kerzen, die normalerweise schön daneben stehen, die sind ja wirklich toll gearbeitet, die überkreuzt davor und alles liegt am Boden, alles ist zerstört und du liegst auch da.
Richtig, und absolute Erschütterung.
Und dann kam ja der Gottesdienst und du hast, bevor du das Kreuz enthüllt hast, deine Schuhe ausgezogen. Das fand ich auch ein sehr, sehr starkes Symbol. Und dein Priestergewand abgelegt, also zumindest zum Teil. Und das war schon auch etwas, dein Kleid sozusagen auf den Altar gelegt. Das ist ja auch hochwertig. Schmeißt man nicht einfach so am Boden rum, gell?
Also, nein, das macht man dann nicht.
Nein, das macht man nicht.
Das legt man
ab. Und die Stola ist dann übers Kreuz.
Richtig.
Moment mal, da war das Kreuz aber schon enthüllt, oder?
Am Ende
war es enthüllt, dann hast du die Stola dahin.
Genau.
Was ist das für ein Symbol, dass man sich die Gewänder auszieht? Oder das ist das so ein, es war ja auch sowas wie, alle Hoffnung ist vorbei, jetzt ist Karfreitag. Völlige Verwirrung, wir sind alle in einem Zustand der Leere und...
Das ist schon auch ein bisschen ein Zeichen, ja, man kann schon sagen, der Trauer einerseits, vielleicht auch an dem Tag auch der Hoffnungslosigkeit. Obwohl wir ja wissen, es geht gut aus, die ganze Geschichte.
Ja, immer. Ja. Aber es ist ja bei manchen Filmen auch so, die hast du tausendmal gesehen und trotzdem ist es ein trauriger Moment, wenn einer da stirbt oder wenn irgendwie sowas ist.
Genau, man muss erst einmal an diesen Tiefpunkt da geführt werden, dass man dann auch an Ostern wirklich Halleluja singen kann. Das ist ja wie bei dir bei der Beichte, du musst erst einmal dadurch das Prozedere.
Apropos Beichte, das muss ich mal sagen. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, das möchte ich jetzt mal hier in aller Deutlichkeit sagen. Nach 1994 war ich oder 93 war ich das erste Mal wieder bei der Beichte und es war richtig toll, weil das habe ich bei dir machen dürfen. Das wäre dann mal eine Podcast-Folge gewesen, aber es war eigentlich sehr schön, weil es war ein Beichtgespräch und es ist eigentlich viel leichter gegangen, als ich es mir gedacht habe. Ich habe nämlich zuerst gedacht, oje, voller Sorge, jetzt vertraust du deinem Freund da deine Dinge an, deine Themen an, ja. Freund und geistigen Begleiter oder wie auch immer. Das ist ja schon auch ein Moment des Vertrauens. Und das Schöne war eigentlich, das war jetzt nicht im Beichtstuhl, sondern, also knien, das hätte man gar nicht die Zeit gehabt, weil das Beichtgespräch hat, glaube ich, fast 2 Stunden gedauert. Also das war schon, also zumindest war gefühlt war es ziemlich lang. Vielen Dank nochmal, dass du dir so die Zeit genommen hast für dein schwarzes Schaf. Und das jetzt total erhellt ist, weil das Schöne ist tatsächlich, dass dich durch die Beichte wirklich, also erstmal war es so, dass du eine schöne Brücke gebaut hast. Ach, jetzt trinken wir erstmal was nach diesem anstrengenden Gottesdienst und es war natürlich passend zum Karfreitag ein alkoholfreies Bier und trotzdem hat es die Zunge gelöst und hat dann trotzdem eine gewisse Ebene gebaut und das fand ich wirklich sehr schön, weil ja schon auch, es war einiges zu besprechen und das Bild, das du auch gegeben hast, übrigens den ersten Gottesdienst, den ich bei dir besucht habe, da ging es um das Schaf, auf das man, den Sündenbock, auf den man, da hast du noch gefragt, deine Kommunionkinder, wer von euch hat ein Schaf? Und kann ich mich erinnern, das war so, wie als hätte ich sich so fast einen Kreis geschlossen. Jetzt endlich gehe ich jetzt nochmal tatsächlich dann auch zur Beichte. Und ich habe ja auch dann vorher, das ist schön, im Gotteslob gibt es so eine Gewissensbefragung, da kann man sich dann auch mal genau anschauen, gegen was man denn eigentlich alles verstoßen würde und was denn schon Sünde wäre. Da gibt es so also einen großen Katalog, der ist auch sehr modern, also das fand ich auch sehr, sehr modern. Und dann habe ich versucht, einigermaßen aus meinem Kopf alles zu schildern, was denn mir auf dem Herzen liegt. Und es war dann schon ein sehr, sehr erleichternder Moment, als du, als wir da so sagen konnten, so jetzt werfen wir das alles auf den Heiland. Und toll auch, dass du danach noch, ich weiß nicht, machst du das immer, danach noch positive Worte auch gefunden hast. So, also nicht nur jetzt alles zu sagen, was jetzt schlecht an mir wäre, sondern eben auch zu sagen so, da gibt's aber jetzt auch schon, es war so ein Vorgeschmack auf das jüngste Gericht, so kam es mir fast vor. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich will nur sagen, also wenn jemand sein Herz erleichtern würde, möchte, ist die Beichte tatsächlich was, was sich total lohnt. Also es ist ein, so schade, dass ich so viele Jahre nicht gebeichtet habe, weil man geht wirklich, also ich für mich habe das als was sehr, sehr Erleichterndes empfunden und empfinde es immer noch, weil ich, so glaube ich zumindest, aber man weiß es ja nie, ich glaube ich immer noch komplett sündenfrei bin. Naja, allein das ist schon eine Sünde. Genau, also so empfinde ich es. Ich finde es wirklich als Erleichterung.
Das soll es ja auch sein. Ja. Das ist genau das Bild auf dem Karfreitag. Du liegst am Boden. Als Mensch liegt jeder mal am Boden. Und dann geht es darum, sich wieder aufrichten zu lassen. Das ist dann Ostern, Auferstehung. Darum geht's. Und weil du gesagt hast, jüngstes Gericht, also mir ist wichtig, dass man im Beichtstuhl, also ich bin kein Richter. Gott sei Dank, ich bin auch kein Jurist oder Staatsanwalt oder so. Sondern ich bin in dem Moment einfach mehr oder weniger mal ein Hörender, der jetzt, sage ich mal, für den Herrn und Heiland selbst da sitzt und einfach zuhört und dann für den Herrn und Heiland selbst versucht, richtige Worte zu finden, die aber aufrichten, aufbauen sollen. Mhm. Also Ostern, es geht um Auferstehung, um Aufrichten.
Da ist der Karfreitag ein ganz besonderer Tag auch zu beichten, hast du erzählt, gell?
Von deiner
missionarischen Erfahrung.
Ja, in Tansania habe ich gelernt, dass der Karfreitag, da heißt er schön, finde ich, Good Friday, der gute Freitag. Und die Menschen in Tansania, die haben also den ganzen Tag vorm Kreuz dann gebetet, weil sie gesagt haben, an diesem Tag werden die Gebete tausendfach erhört. Mhm. Also das Gebet hat tausendfache Wirkung. An diesem Tag ist also, ja, wenn so die Seitenwunde des Erlösers offen steht, dann ist er auch ganz offen für uns und unsere Anliegen. Und ich habe das wirklich, den Geheim noch gerne, am Abend, ich hatte wirklich blutende Knie.
Also vor lauter Knirgeln.
Genau, vor lauter Knirgeln und Betten. Also so wie der Heiland auf seinem Kreuzweg blutende Knie hatte, weil wir wirklich diesen Tag genutzt haben. Und sowohl die persönlichen wie auch die Anliegen der ganzen Welt dann dem Herrn eben aufs Kreuz mitzugeben, weil am Kreuz diese Verwandlung passiert.
Jetzt gibt es ja da noch so eine Besonderheit dabei. Es ist ja bei mir so, dass ich danach dann noch wieder zur Kommunion gehen durfte am Sonntag. Eigentlich ja nicht so ganz rechtmäßig, sage ich immer, weil eigentlich bin ich ja noch durch meine Wiederverheiratung so, also das kann man mir nicht abnehmen erstmal. Schwierig. Aber das habe ich ja eingegeben beim bischöflichen Konsistorium und das ist angenommen worden, das Verfahren. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das ausgeht. Also, aber du hast mir auferlegt, du musst zur Kommunion gehen. Und das gibt dann so eine Trilogie irgendwie, also dadurch, dass ich beim Beichten war, dass ich ja Kommunion empfangen habe und dass ich dann noch den Urbi et Orbi Segen im Fernsehen angesehen habe, ist also praktisch vollkommene Absolution, wenn man mal von meiner Wiederverheiratung absieht, aber das klären wir dann noch rechtlich.
Das wird ja noch geklärt, genau, das ist dann ein Gerichtsprozess.
Und das war vielleicht schon toll, also dann nochmal zu sagen, so, jetzt macht der Papst noch seinen Segen drauf und das war
also wirklich volles Paket.
Also genau. Es war ja durch dich volles schon eine totale Erleichterung, ich will jetzt überhaupt nicht aufwiegen, aber dann eben mal festzustellen, so, jetzt ist einmal hier ein Punkt dran, ja, jetzt ist hier mal Schluss und einfach zu sagen, so, jetzt ist hier tatsächlich eine innere Reinigung hat stattgefunden.
Ja, und das ist ja die schöne Seite von Kirche oder von den Sakramenten, man meint immer, Kirche wäre dazu da, um die Leute zu bestrafen oder niederzumachen, vielleicht war das einmal, ich weiß es nicht, ne? Ich glaube, da gibt es ja viel Märchen, aber das zeigt einfach auch nochmal, wofür wir eigentlich da sind.
Naja, wir müssen nicht die 2000-jährige Geschichte jetzt immer komplett im Kopf haben. Das finde ich so jämmerlich, weil letzten Endes die älteste Brauerei der Welt ist 1000 Jahre alt, die Weinstephaner Brauerei, ja, beispielsweise, die werden auch nicht immer nur kurz Bier gemacht haben. Also natürlich schon, weil es ein Kunde von mir, aber ich meine, der Starkbierzeit ganz wichtig, die innere Reinigung auf die Art und Weise, aber
die sind mal Bier liefern,
ich habe noch immer probiert. Alles komplett aufwiegen, reden wir doch genau, das finde ich gut, über das Jetzt und was jetzt passiert und was jetzt mit meiner Seele passiert, in der der jetzigen Zeit und nicht immer irgendwie die ganze Historie da
aufarbeiten. Genau, und das ist unser Auftrag, und so werden wir auch ausgebildet, und das ist auch Auftrag von unserem Chef, vom Kardinal, dass wir in der Beichte die Menschen aufrichten. Also jeder, der zur Beichte geht, soll ein Ostererlebnis haben.
Ah, das war wirklich ein Ostererlebnis.
So soll es sein. Also das ist Auftrag von uns Priestern im Beichtstuhl im Rahmen der Beichte. Dafür sind wir da, dass wir die Menschen...
Ja, jetzt werden sich manche Menschen denken, ja, sowas Blödes, jetzt ist ja Ostern vorbei, jetzt kann ich ja, wenn ich jetzt zum Beichten gehe, gibt es kein Urbiet Orbi Segen so mitten unterm Jahr. Was kann ich denn jetzt machen? Also wie könnte ich denn jetzt noch ein ähnliches Erlebnis haben, von dem die zwei gerade reden?
Tja.
Wann gibt es denn die nächste Beichtmöglichkeit?
Beichte ist immer möglich.
Beichte ist immer möglich?
Anruf genügt oder einen Kirchenzettel schauen.
Ja.
Da gibt es immer Beichtzeiten.
Und man kann auch bitten um ein Beichtgespräch, gell?
Ja, sicher.
Weil es ist ja Seelsorge. Es geht ja darum, man hat ja wirklich manchmal etwas, was man sich selber nicht verzeihen kann. Also es gibt ja, wenn man sich selber, wo man sagt, so, da habe ich wirklich Schuld auf mich geladen, auch wenn ich ganz ehrlich in den Spiegel schaue.
Genau, und da braucht es einfach mal, ich sage jetzt mal, auch von außen jemand, der das einfach dir auch sagt.
Ist es diese österliche Freude, die einen jetzt erreichen kann? Was bedeutet denn das jetzt eigentlich, österliche Freude? Also jetzt haben wir also geklärt, also Karfreitag ist der Tag, wo wir durchaus mal schön auch beichten können, wo so, und dann als nächstes kommt eben die Erleuchtung durch das Licht, das in die Kirche hereingetragen wird. Osternacht auch ein ganz tolles Erlebnis gewesen, hat mich auch sehr gefreut. Speisen war ja auch witzig, die Speisen dann auch reinzutragen ins Haus, in die Familie und doch alle dran teilnehmen lassen, ob sie mit meinem Gottesdienst dabei waren oder nicht, irgendwie das einfach mal auch haptisch werden zu lassen. Ja, wir essen jetzt ein geweihtes Ei oder wir essen jetzt das Osterlamm und sowas alles, das Gebackene und so. Und dann eben der Segen und jetzt die österliche Freude. Was macht denn diese Zeit für dich aus? Also kommen wir jetzt ja gleich wieder zum Sündigen anfangen.
Ja, der Vorteil ist Katholik, man kann immer wieder zum Beichten gehen, also kann man auch, das impliziert ja, dass man
das
immer wieder
sündigen kann. Das ist aber kein Aufruf.
Nein, ist kein Aufruf. Aber eine Chance.
Eine Chance,
einfach mal, genau. Mal zur Beichte zu gehen.
Ja.
Für mich ist Ostern einfach zu wissen, dass alles gut ausgehen wird und dass alles gut ausgeht. Am Ende wird alles gut, das ist für mich Ostern, also das ist am Karfreitag, möchte man resignieren und verzweifeln und selbst der Tod hat keine Chance mehr. Also ich habe es ja auch jetzt gepredigt, jetzt an Ostern, das Kreuz, das Zeichen für Leiden und Tod wird zu einem Plus. Ein Symbol, das addiert, das mehr macht in unserem Leben. Und wir rechnen jetzt ab Ostern immer mit Plus die Ewigkeit. Also wir rechnen immer, ja, ich werde oft gefragt, wie alt willst du werden? 80, 90 oder so, ja. Als Katholiken oder als Christen können wir sagen, wir werden ewig leben. Weil ich habe 80 Jahre plus die Ewigkeit.
Das ist ein tolles Bild, ja, ein ewig Leben. Ich kenne einen Unternehmensberater, der so Persönlichkeit-Coachings macht und so, und das ist ein auch ein Bekannter von mir, und der hat mir erzählt, Wolfgang, was würdest du denn mit deinem Leben anstellen, wenn du 110 Jahre alt werden würdest? Und das fand ich eigentlich, das hat er so nebenbei beim Mittagessen mal gesagt, und ich fand das eigentlich auch einen ganz interessanten Blick, mal sich vorzustellen, man wird 110 Jahre alt, bei bester Gesundheit hat er noch dazugefügt, also bei seelischer Ausgeglichenheit und bester Gesundheit, und da hätte man dann schon Pläne, die man vielleicht noch so anstellen mag und kann. Manchen Leuten ist es ja nicht beschert, so alt zu werden. Und aber immer zu rechnen, dass der Tod nur ein Abschied ist und dann eben, dass es dann weitergeht, dass es danach dann eben einfach ein Weitergibt in der Ewigkeit. Wie stellst du das vor? Weil das jüngste Gericht kommt ja dann irgendwann einmal noch viel später, oder? Wie
ja, das kommt da irgendwann einmal, das braucht uns jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht groß beschäftigen. Ah. Das hat Zeit. Jetzt leben wir mal hier auf dieser Erde, haben wir auch Glück, dass wir hier leben dürfen. Jetzt
in der österlichen Zeit. Freude.
In der österlichen Freude.
Was muss er da machen als Katholik?
Einfach fröhlich sein, Gutes tun, Spatzen pfeifen lassen, wie Don Bosco sagt. Und einfach diese Freude ins Herz lassen, ja, aufnehmen in sich und weiter schenken, weiter teilen, würde ich sagen.
Und diese Freude wird uns auch mitgeteilt. Lustig, wir haben schon wieder tolle Zuschriften bekommen. Vielen herzlichen Dank an Sie, alle, die Sie uns schreiben. Direkten Themenvorschlag haben wir jetzt noch keinen bekommen, den wir umsetzen können. Aber vielleicht haben Sie ja mal ein Thema, wo Sie sagen, red's doch mal über das würde mich interessieren. Und ansonsten freuen wir uns über jede Zuschrift und über alles, was Sie uns mitteilen wollen, weil vielleicht können wir darüber mal sprechen. Und vielen herzlichen Dank für die positiven Zuschriften. Vor allem, wir sind eigentlich ausschließlich positive
Zuschriften. Freuen wir uns drüber. Ja, in diesem Fall. Sinne weiterhin frohe Ostern.
Frohe Ostern alle und ein herzliches Vergelt's Gott.
Thanks Gott.
Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Das war Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.